Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Und ich freue mich wirklich, dass so viele freundliche Gesichter heute hier sind und dass einige von diesen wunderbaren Menschen auch meine Freundinnen und Freunde sind. Schön, dass wir heute zusammen sind, dass wir auf das Wort Gottes hören können. Und ich möchte euch allen heute einfach aus meinem persönlichen Leben erzählen, was Gott alles in meinem Leben gewirkt hat. Und es ist einfach das Allerbeste, was Gott aus meinem Leben gemacht hat. Und ich danke Gott einfach jeden Tag. Ich wache in der Früh auf, liege im Bett und der erste Gedanke ist: danke Herr für diesen Segen, den du schenkst und danke für alles, was ich erfahren und erleben darf. Und dann habe ich ein ganz einfaches Gebet. Meine Freundinnen und Freunde wissen schon, wie das heißt. Es heißt ganz einfach: danke Herr und bitte mehr. Danke Herr und bitte mehr. Und zwar mehr Menschen, die mit Gott in Verbindung kommen. Mehr Menschen, die sich zu Jesus Christus als ihrem Herrn und Retter zuwenden. Mehr von Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit in unserem Leben. Mehr von Gottes Trost und mehr von Gottes heilendem, heilsamen Wirken in unserem Leben. Ja, danke Herr und bitte mehr. Und ich möchte euch einladen, beten wir einfach einmal gemeinsam, sprechen wir diesen schönen Gebetssatz, diesen schönen Glaubenssatz gemeinsam. Danke Herr und bitte mehr. Und da möchte ich euch auch noch einen Hinweis geben, was mich auch sehr, sehr berührt hat in meinem Glaubensdenken, auch in meinem theologischen Denken, wenn ich sage, danke Herr und bitte mehr. Wir dürfen auch eine Erwartung haben, dass Gott heute mächtig wirkt und dass er heute genauso wirken möchte, wie Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt und gewirkt hat. Und das bewegt mich einfach und ich möchte euch das auch gerne vermitteln. Bitte habt eine Erwartung, dass wir einen lebendigen Gott haben und dass dieser lebendige Gott heute wirken möchte in deinem Leben, in unserem Leben, und zwar helfend, wenn du Nöte hast, wenn du Herausforderungen hast, rettend, wenn du dein Leben Gott noch nicht ganz anvertraut hast, heilend, wenn du Schmerzen hast, wenn du Krankheiten hast, wenn du Heilung brauchst, Heilung auch für verwundete und verletzte Herzen, das ist auch so wichtig. Gott verbindet die verletzten Herzen und es gibt so viele Menschen, die verletzt sind, die verletzt wurden, und andererseits müssen wir auch zugeben oder sagen, auch wir verletzen manchmal andere Menschen. Ja, auch wir sind da Teil davon, dass Menschen verletzt werden. Und Gott möchte da hinein wirken. Und Gott hat einen wunderbaren Plan für jeden Menschen und für jedes Leben, so wie Gott auch einen Plan für mein Leben hatte. Und aus diesem Leben möchte ich euch einfach ein paar Stationen, die wichtigsten Stationen erzählen, weil sonst müsste man ja tagelang und wochenlang da bleiben und sitzen. Und ich sage euch, ich bin so begeistert, wie Gott mein Leben verändert hat zum Guten, zum Positiven. Wie Gott mein Herz verändert hat und wie er gewirkt hat in meinem Leben die vielen Jahre hindurch. Und wenn ich heute zurückblicke, ich bin fast nur mehr am Danken. Danke, Herr, für diesen Segen. Danke, Herr, für Wohlergehen. Danke, Herr, für vielfache Heilung, die ich in meinem Leben erfahren habe. Und danke, Herr, und bitte mehr. Und wenn ihr heute abends nach Hause geht, dann denkt immer daran, auch für euch, danke, Herr, und bitte mehr. Und wenn wir bitte mehr sagen, es gibt in der Heiligen Schrift, in der Bibel, im Wort Gottes, hunderte Verheißungen. Und wenn wir im Glauben uns auf die Verheißungen Gottes stellen, dann ist das alles möglich. Dann kann Gott alles das möglich machen, was in seinen Verheißungen im Wort Gottes für uns enthalten ist. Und ich mache das immer so, wenn ich in der Bibel etwas lese, was eine Verheißung Gottes ist. Zum Beispiel in den Psalmen heißt es, rufe mich an in deiner Not und ich will dir helfen, und ich lese diesen Bibelvers, dann stelle ich mich auf dieses Wort Gottes drauf. Ich will dieses Wort Gottes in der Realität, in meinem Leben erfahren. Rufe mich an in deiner Not und ich will dir helfen. Ich will dich erretten und du wirst mich loben und preisen und danken. Ja, ich bin in Klagenfurt geboren, in einer ganz unreligiösen Familie. Ich bin in der evangelischen Kirche getauft worden als Säugling. Und meine Eltern und ich, wir haben vielleicht zweimal im Jahr den Gottesdienst besucht. Zu Weihnachten und zu Ostern. Das war ausreichend, das war genug. Das Thema Glaube hat überhaupt keine Rolle gespielt bei uns in der Familie. Wir haben auch nie über den Glauben gesprochen oder geredet. Wie gesagt, es war kein wichtiges Thema. Aber es war nicht so, dass ich bin auch konfirmiert worden und ich habe da mit 14 Jahren dann einen Bibelspruch als Konfirmandenspruch bekommen, den ich damals überhaupt nicht verstanden habe, aus dem Hebräerbrief im 13. Kapitel, in Vers 8. Und zwar mein Spruch, mein Lebensspruch damals, den mir mein Heimatpfarrer mitgegeben hat, lautet: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und damals, als 14-Jähriger, ich habe mir überhaupt nichts darunter vorstellen können. Was soll das heißen? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heute, viele, viele Jahre später, bin ich so glücklich über dieses Wort. Denn wie war Jesus Christus damals? Was war er? Wie war er damals? Er hat sich den Menschen, allen Menschen, helfend zugewandt. Er hat von allen Menschen die Nöte gehört. Er hat geholfen, er war ein Helfer. Aber nicht nur ein Helfer. Er hat in liebevoller Hingabe sein Leben hingegeben für uns am Kreuz, dass wir Vergebung haben, dass wir Erlösung haben von Schuld und Tod, dass wir ewiges Leben geschenkt bekommen. Und so wie Jesus damals, dieser helfende, aber auch tröstende, rettende, liebende, Menschen zugewandte Gott ist, das ist er derselbe heute. Und er war damals der Heiler, der Heilende. Er hat so vielen Menschen Heilung geschenkt. Und wenn er damals das war, dann ist er derselbe heute. Und ich möchte euch davon heute auch erzählen, wie vieles an Heilung ich in meinem Leben erfahren durfte. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ja, das war mein Konfirmandenspruch und so wurde ich hinauskonfirmiert aus der evangelischen Kirche, habe dann keinen oder ganz wenig Kontakt gepflegt. Wie gesagt, zweimal im Jahr, Weihnachten und Ostern, geht man in die Kirche und das hat mein religiöses Bedürfnis gestillt. Ich habe damals einen Beruf gelernt. Mit 15 Jahren habe ich begonnen in einem Büro, habe ich den Beruf des Bürokaufmannes erlernt. Und nach 3 Jahren Bürokaufmannslehre habe ich zu einem Steuerberater gewechselt, in ein Steuerberaterbüro. Und ich habe ab dem 2. Lehrjahr habe ich die Abendhandelsakademie besucht in Klagenfurt. 4 Jahre lang, jeden Abend, von 6 bis 9:45 war der Unterricht, parallel zur Tagesschule. Von 7 bis 5 habe ich im Büro gearbeitet, beim Steuerberater, und am Abend von 6 bis 9:45 bin ich in die Schule gegangen. Es war anstrengend, es war viel, aber dadurch habe ich vielleicht auch viel jugendlichen Unsinn nicht gemacht oder ist mir erspart geblieben. Manches habe ich schon gemacht, trotzdem. Ja. Und mein Berufsziel damals war, ich wollte unbedingt Steuerberater werden. Ich wollte einen guten Beruf haben, ich wollte Geld verdienen, ich wollte Karriere machen, ich wollte ein gutes Auskommen haben. Das war so mein Ziel und darum auch die Abendhandelsakademie Steuerberater. Gegen Ende dieser Ausbildungszeit in der Abendhandelsakademie, da war ich dann ca. 20, 21 Jahre, da habe ich in der Klagenfurter Fußgängerzone einmal einen Spaziergang gemacht. Und bei diesem Spaziergang begegnet mir ein amerikanischer christlicher Missionar auf der Straße. Und der spricht mich an. Und er fragt mich, hat dein Leben überhaupt einen Sinn? Hat dein Leben überhaupt einen Sinn? Bumm, diese Frage hat mich berührt. Hat mein Leben einen Sinn, wenn ich nur für Geld verdienen lebe, wenn ich nur für Beruf und Karriere lebe, wenn ich nur an materielle Dinge denke, wenn ich nur daran denke, dass es mir gut geht in meinem Leben, hat das Leben einen Sinn? Und dieser Missionar hat mich eingeladen in seinen Hausbibelkreis, in seine Bibelrunde. Er war ein Baptistenmissionar, es war eine ganz kleine Bibelrunde. Wir waren nur 3, maximal 4 Leute. Aber an einem dieser Abende haben wir den 1. Johannesbrief gelesen und da ging es darum, an dieser Bibelstelle in 1. Johannes 5, wer den Sohn hat, wer Jesus Christus vertraut, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, wer Jesus Christus nicht vertraut, der hat das ewige Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass euch das ewige Leben geschenkt ist, die ihr glaubt an den Sohn Gottes. An diesem Abend, als wir diesen Bibeltext gelesen haben, dieses Wort Gottes, da habe ich mein Herz geöffnet, ich habe den Ruf von Jesus gehört und habe mein Leben Jesus Christus anvertraut. Und wisst ihr, was da passiert ist? Es kam so eine unbeschreibliche Freude in mein Herz, so eine Riesenfreude, und ich bin den ganzen Weg nach Hause von dieser Bibelstunde vor lauter innerer Freude gehüpft. Über 2 Kilometer. Wirklich gehüpft vor Freude über 2 Kilometer bis nach Hause. Und diese Freude ist mir bis heute bewahrt geblieben. Ich habe so eine innere Freude, ich springe vielleicht nicht mehr so aktiv, nicht mehr so weit, aber Jesus hat mein Leben mit Freude erfüllt. Ich war zu dem Zeitpunkt etwa 21 Jahre alt. Ich habe dann so eine Freude bekommen am Bibellesen. Ich habe die Bibel verschlungen. Ich wollte Tag und Nacht Bibel lesen. Es hat mich so begeistert, es hat mich so erfüllt. Und diese Freude war immens. Und da habe ich innerlich den Ruf für mich von Gott gehört: Manfred, ich brauche dich stärker. Du musst nicht als Steuerberater Karriere machen. Du musst nicht nur Geld verdienen. Du sollst dich nicht auf die materiellen Dinge im Leben konzentrieren, sondern das Leben wird dadurch erfüllt, dass du ein Leben in der Hingabe an Gott lebst und führst. Und ich habe mich damals wirklich mit Zittern und Zagen, habe ich mir gedacht, ich würde gerne Theologie studieren, weil ich einfach mehr von Gott lernen wollte, mehr aus der Heiligen Schrift erfahren wollte. Ich wollte einfach Gott näher kommen, auch durch das Studium der Bibel, der Heiligen Schrift. Und ich bin dann zu meinem Heimatpfarrer gegangen in der evangelischen Kirche in Klagenfurt und habe ihm erzählt, ja, ich würde doch gerne Theologie studieren. Dann hat er gesagt, weißt du, Manfred, du hast doch einen super Job. Theologie studieren ist für dich eigentlich ein Blödsinn. Ja, wirklich, hat er gesagt. Aber ich habe mich nicht beeindrucken lassen. Ich habe dann in Wien studiert, habe dann auf wunderbare Weise von Gott geführt meine Ehefrau Waltraud kennengelernt nach dem ersten Studienjahr. Und da möchte ich euch auch erzählen, wie Gott führt. Ich war im Zug unterwegs nach St. Pölten und wir waren mit einer Studentengruppe unterwegs. Da war eine junge Studienanfängerin. Im Zug haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns unterhalten und das war meine jetzige Frau Waltraud. Wir waren dort auf dem Seminar 3 Tage, wir waren uns sympathisch und ich habe ein diakonisches Praktikum gemacht im Burgenland. Und sie hat mich dann etwa 1 Monat später dort besucht, weil sie wollte diese diakonische Arbeit auch sehen, weil alle Theologiestudenten müssen im Studium 1 Monat lang ein diakonisches Praktikum machen. Und wir haben uns vorher 3 Tage gesehen, also wirklich, wir waren uns ja völlig fremd, wir kannten uns ja nicht. Wir haben uns da an dem Seminar davor 3 Tage gesehen und dann war sie dort. Und im Burgenland, in dieser diakonischen Einrichtung, da war so ein schöner Hügel hinauf und da sind wir den Hügel hinaufspaziert Und oben am Hügel angekommen war so ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und wie wir da oben stehen, höre ich die innere Stimme Gottes: Manfred, das wird die Ehefrau für dein Leben. Ich kenne das Mädchen ja noch gar nicht, es war überhaupt keine Nähe oder gar nichts, kein Händchenhalten, kein Kuss oder überhaupt nichts. Gott sagt: Manfred, das wird die Partnerin, die Frau für dein Leben. Okay. Ja, weitergegangen ist es, das war eben im August. Im Oktober ist das Studium wieder begonnen. Wir haben uns dann eben sehr wieder begegnet in Wien an der Uni. Und wir haben uns dann eben näher kennengelernt. Und dann sagt mir, so im späten Herbst, sagt mir einmal meine jetzige Frau, sagt sie: Manfred, ich muss dir jetzt was sagen. Als wir da im Burgenland waren, als wir den Hügel da hinaufgegangen sind, hat Gott zu mir gesprochen und er hat gesagt: Waltraud, das wird der Mann für dein Leben. Und heute sind wir mehr als 43 Jahre verheiratet. Wir lieben uns immer noch sehr. Wir stärken uns, wir stützen uns, wir helfen uns, wir geben einander das Beste. Es ist einfach toll. Gott hat diese Frau an meine Seite gestellt, mich an ihre Seite gestellt. Wir fordern uns gegenseitig heraus und wir bringen immer gemeinsam das Beste in die Welt, in das Leben. Unsere Freunde wissen, meine Frau ist ganz eine Quirlige, ich bin eher der Ruhigere, aber ja, wir ergänzen uns einfach perfekt. Meistens treten wir auch immer gemeinsam auf oder ganz viele Dienste machen wir gemeinsam. Und meine Frau ist eben auch Pfarrerin dann geworden. Sie hat selber ihren Dienst gehabt, ihre evangelische Pfarrgemeinde, die sie geleitet hat, oder mehrere. Ich war dann nach dem Studium, bin ich Pfarrer in Gröbming geworden und da bin ich jetzt 32 Jahre aktiv Pfarrer gewesen. Bis vor einem halben Jahr, da wurde ich pensioniert, jetzt bin ich 66 Jahre. Aber ihr wisst, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und ab Herbst übernehmen wir noch einmal eine neue Pfarrgemeinde. Gemeinsam mit meiner Ehefrau Waltraud. Aber das so führt eben Gott. Wir wollten, haben das gar nicht mehr geplant gehabt, aber wir lassen uns einfach von Gott leiten und führen und wir werden das gemeinsam machen. Ich habe eine ganz, ganz schwere Jugendzeit, Kindheit und Jugendzeit gehabt. Eine sehr, sehr schwere Kindheit und Jugendzeit. Und zwar, mein Vater war leider alkoholkrank und Alkoholiker. Und wenn er getrunken hat, war er sehr aggressiv. Und er hat meine Schwester und mich als Kinder immer geschlagen und misshandelt, ohne Grund, wenn er alkoholisiert war. Und das war er fast jeden Tag. Und er hat uns geschlagen mit Ruten, mit Riemen, mit Gürtel, mit Stöcken. Manchmal waren meine Oberschenkel blutig oder mit Blut Erguss unterlaufen, so hat er uns geprügelt und geschlagen. Was er unserer Mutter angetan hat, das kann ich gar nicht erzählen, weil das war noch schlimmer, als was wir als Kinder erlebt haben. Und es war die Hölle auf Erden in unserem Haus. Er wenn er getrunken hat, ich weiß noch, einmal war die ganze Küche voll zerschlagenem Geschirr, weil er völlig außer sich war und wie gesagt, die Mutter immer geschlagen und wir Kinder haben das immer miterleben müssen oder zuschauen müssen. Und meine Schwester, wenn er sie geschlagen hat, sie hat immer geschrien und gebrüllt. Und wenn er dann mit den Ruten oder Riemen oder Stöcken über mich gekommen ist, ich habe keinen Ton herausgelassen. Ich wollte ihm einfach keinen Erfolg gönnen. Ich habe das über mich ergehen lassen, mit zusammengebissenen Zähnen und mit Tränen und mit einem weinenden Herzen. Und ich kann mich erinnern, es war einmal so wieder so eine Situation, wo er mich wieder so geschlagen und misshandelt hat. Und da habe ich ihm ins Gesicht geschrien, ich hasse dich. Ich hasse dich. Und es war auch so. Ich habe diesen Menschen so gehasst. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und weil diese Kindheit und Jugendzeit für mich so schwierig war, ich bin mit 17 Jahren von zu Hause ausgezogen. Ich war ja in der Lehre. Ich habe eine ganz kleine Garçonnière gemietet. Ich habe mir alles selber gemacht. Ich habe selber gekocht. Ich habe selber die Wäsche gewaschen. Also ich kann alles heute auch, ist nicht schlecht. Damit ich nur nicht in der Nähe dieses gewalttätigen Menschen sein muss und bleiben muss. Meine Mutter hat immer gesagt, ich wegen der Kinder lässt sie sich nicht scheiden, aber es wäre für sie viel, viel besseres Leben gewesen, wenn sie sich hätte scheiden lassen. Aber das hat sie nicht getan, sie ist bei ihm geblieben. Ja, und es war dann so, ich habe diesen Hass auf meinen Vater in meinem Herzen gehabt. Und in der Einladung für diesen heutigen Abend, da heißt ja ein Satz, geheilt von Hass. Wie ist das möglich, wenn man so viel Hass im Herzen hat? Es war auf einer Tagung der geistlichen Gemeindeerneuerung, da bin ich zu einem Seelsorger, zu einer Seelsorgerin gegangen. Und ich habe im seelsorgerlichen Gespräch von dieser notvollen Erfahrung erzählt. Und Gott hat ein Stück weit dieses Hasses geheilt. Und Gott hat mir auch gezeigt, dass ich meinem Vater vergeben kann. Und Gott hat es mir geschenkt, dass ich ihm vergeben konnte. Ich habe meinem Vater vergeben. Aber das war nicht eine Sache von heute auf morgen. Das war ein Prozess, der hat länger als ein Jahr gedauert. Und ich muss euch sagen, in diesen Gesprächen, die ich in diesem Jahr geführt habe mit meinen Seelsorgern, da sind so viele Tränen geflossen bei mir. Da ist der ganze Schmerz wieder hochgekommen. Und Gott hat es gewirkt, wirklich, Gott hat es gewirkt, dass ich vergeben konnte und mein Herz heute wirklich völlig frei ist von Hass gegenüber meinem Vater. Und da kann ich Gott nur von Herzen danken, dass er so ein liebevoller Gott ist, der wirklich mein Herz geheilt hat. Und vielleicht haben einige von euch auch Schweres erleben müssen in euren Familien oder in der Ehe oder in der Partnerschaft. Vielleicht war auch so ein gewalttätiger Mensch da oder man wurde vergewaltigt oder misshandelt. Das sind so schlimme Dinge, so schmerzhafte Dinge. Aber Gott kann diese Schmerzen heilen. Gott kann diese Verletzten, diese verwundeten Herzen heilen. Er hat mein Herz von diesem Hass wirklich geheilt. Und heute kann ich wirklich ohne negative Emotion auch darüber sprechen und ich kann es auch bezeugen, dass Gott so wunderbar mich geheilt hat von Hass. Ja, Gott hat uns dann 2 Kinder geschenkt, meiner Frau und mir. Eine Tochter und einen Sohn, Daniel und Miriam. Und ein Kind haben wir verloren, also hat meine Frau verloren in der frühen Schwangerschaft. Also wir hätten ein drittes Kind erwartet, aber das hat meine Frau leider verloren. Aber es liegt auch in den Händen Gottes und wir dürfen auch solche Erfahrungen, die wir nicht erklären können, in die Hände Gottes legen. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Als unser Sohn 18 Jahre alt war, hat er plötzlich ganz schlimme Depressionen bekommen. Er saß neben mir im Wohnzimmer und hat gesagt, Papa, ich kenne mich nicht mehr aus, ich weiß nicht mehr, was ich reden soll, ich habe solche Angstzustände, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann mir einfach nicht mehr helfen. Und was war der Auslöser? Er war in der Jugendrotkreuzgruppe an unserem Ort in Gröbming, wo wir zu Hause sind, jetzt in der Steiermark, der Nachbarort von Stadtming. Und da kam ein Zivildiener und er hat eine Ausbildung als Sanitäter gemacht und wir waren so glücklich. Da waren 25 Jugendliche beim Roten Kreuz, machen was Sinnvolles. Und da kommt genau in der Phase ein Zivildiener aus Graz und der hat die ganze Gröbminger Rotkreuzjugend mit Drogen verführt. Und unser Sohn hat das auch konsumiert. Und der Drogenkonsum hat bei ihm einfach diese psychische Erkrankung, diese Depressionen ausgelöst. Und er war in der Klinik in Graz und wir haben wirklich ihn begleitet. Wir haben ihn nie alleine gelassen. Wir waren nie gemeinsam, also mit meiner Frau gemeinsam weg. Es war immer, entweder meine Frau oder ich waren da als Ansprechpartner. Aber er war so depressiv, er war so verzweifelt. Und er hat innerhalb von 2 Jahren hat er 3 Suizidversuche unternommen. Wir hatten immer Angst um sein Leben. Wir haben gebetet, wir haben Therapeuten gehabt, wir haben psychologische Begleitung bekommen. Er hat die besten Medikamente gehabt. Und als er 20 Jahre alt war, ist ihm einer dieser Suizidversuche geglückt. Und er ist mit 20 Jahren gestorben. Und dann war es so, ich habe ihn gefunden. Ich habe das Bild noch so vor Augen, er hat sich erhängt. Und am gleichen Abend in der Nacht hat Gott mir einen Trosttraum geschenkt. Es würde jetzt zu lange dauern, wenn ich das erzählen würde. Aber Gott hat mich so getröstet. Durch diesen Traum. Gott spricht auch durch Träume zu uns. Sagt auch die Bibel im Buch Hiob. Gott spricht durch Träume zu uns. Gott kann durch Träume zu uns sprechen. Und ich war auch deswegen in der Folge getröstet, weil ich gewusst habe, dass unser Sohn Daniel mit Jesus verbunden war. Er hat mit Jesus gelebt. Und da haben wir noch so eine nette Begebenheit gehabt, 3 Tage bevor er sich das Leben nahm, saßen wir miteinander im Wohnzimmer und da hat er so ein Buch gelesen, das vielleicht einige von euch kennen. Das Buch hat den Titel Nicht wie bei Räubers. Und das ist eigentlich ein Kinderbuch, aber ist auch für Erwachsene schön. Und da ist ein Bild drinnen in dem Buch. Da ist abgebildet ein Königsthron, da sitzt der König drauf. Und auf seinem Schoß sitzt ein Räuberjunge. Und da bringen die anderen Prinzen eine Krone für den Räuberjungen. Und das Bild wollte sagen, wir Menschen sind manchmal wie Räuber, wir sind unter die Räuber gefallen, aber der König Gott sitzt am Thron, er nimmt uns auf den Schoß und wir kriegen die Krone des Lebens durch unseren Glauben. Und das Bild war aufgeschlagen, eben 3 Tage vor seinem Tod, und ich frage ihn, sage Daniel, hast du das gelesen? Und dann sagt er, ja. Nachher schaue ich das Bild an und sage ich, Daniel, ich glaube, du bist auch so ein Räuberjunge. Und dann haben wir beide von Herzen gelacht. Und wisst ihr, dieses Bild, das gibt es auch als Poster und das habe ich bei mir in meinem Büro, an meiner Bürotüre und jedes Mal, wenn ich durchgehe, denke ich daran. Und ich kann euch nur sagen, Gott selbst hat mich getröstet, geheilt von Trauer. Und da kann ich Gott auch nur danken, von ganzem Herzen. Und ich nehme an, dass einige von euch auch schwere Erfahrungen vielleicht gemacht haben, weil eure Ehefrau oder der Ehemann verstorben ist oder geliebte Eltern, vielleicht hat auch jemand von euch, ist auch ein Kind gestorben, das ist auch schrecklich, das ist eigentlich das Schlimmste, wenn Kinder vor den Eltern sterben. Ich habe da auch so etwas Bewegendes erlebt. Eine meiner Tanten hat 5 Kinder empfangen. Und das erste Kind ist mit 4 Jahren an Leukämie gestorben. Ich kann mich erinnern, ich bin selber als Kind am Sterbebettchen von diesem Mädchen gestanden. Die zweite Tochter hat mit 35 Jahren Suizid begangen. Die dritte Tochter ist durch einen Unfall ums Leben gekommen und ein Kind hat sie vor der Geburt verloren, das ist im Mutterleib gestorben und dann hatten sie noch einen Sohn, der ist Alkoholiker geworden, auf den haben sie die ganze Hoffnung gesetzt und der ist mit 50 Jahren an Alkoholismus verstorben. 5 Kinder empfangen und 5 Kinder gestorben vor ihr, aber sie ist immer treu geblieben am Glauben. Und ich möchte euch auch sagen, Gott begleitet uns in der Zeit der Trauer. Gott begleitet uns, wenn wir Trennung erleben, wenn wir Scheidung erleben, wenn wir Abschied nehmen von einer Lebensphase. Gott ist mit uns. Gott hat mich sehr, sehr getröstet in dieser Zeit. Was ich aber nicht verschweigen möchte, ich habe euch jetzt erzählt, Gott hat mir wirklich gleich in der ersten Nacht nach dem Tod von unserem Sohn Daniel diesen Trostraum geschenkt. Aber ich habe auch viele Albträume gehabt. Ich habe ganz oft geträumt von Hängen und Erhängen Und genau in der Phase, da hat es damals gerade diesen Luther-Film gegeben. Und da ist ziemlich am Beginn des doch interessanten Luther-Filmes, da ist auch ein Kind, das sich erhängt. Aber das war fürchterlich. Ja, in dem Film kommt das vor. Aber Gott hat mir noch einen zweiten Trostraum geschenkt. Monate später noch einen zweiten Trostraum, den erzähle ich euch ganz kurz. Mitten in der Nacht, ich schlafe, ich träume, der Sohn Daniel kommt ins Zimmer und wir haben da so einen großen Kleiderschrank, so 6 Türen, und er macht ganz oben ein Plakat, klebt er hinauf: Papa, I love you. Papa, I love you. Und das war so schön, der Traum. Ich habe zum Daniel so ein liebes Verhältnis gehabt. Er war nämlich viel mehr auf mich bezogen als auf die Mama. Ganz ungewöhnlich, weil wenn er kuscheln kam, schon als 2- oder 3-Jähriger, er kam immer zu mir, nicht zur Mama, immer zum Papa. Und er hat mir auch immer alles erzählt. Also ich habe wirklich alles gewusst, ja, bis zu seinem 20. Lebensjahr. Er hat mir wirklich alles anvertraut, was er für Sorgen mit den Freundinnen gehabt hat und so weiter. Und da kommt dann das Plakat Papa, I love you. Und dann wache ich auf, es ist auf die Uhr, es ist Punkt 3 Uhr, es ist total finster im Zimmer. Und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich das Licht anschalten, schauen, ob da jetzt am Kasten das oben ist. Es war natürlich nicht oben, es war ein Traum. Aber es war so ein schöner Trosttraum. Und Gott hat mich auch von der Trauer geheilt. Und da kann ich Gott wiederum nur danken, und ich möchte euch auch sagen, Gott kann auch euch heilen von so traurigen, schmerzhaften Erfahrungen, die Menschen machen. Und dann hat Gott uns sehr, sehr beschenkt mit unserer Tochter. Und die Tochter hat 3 Kinder. Wir haben 3 Enkelkinder jetzt. Leider hat der Partner nach 12 Jahren Ehe die Tochter verlassen. Das dritte Kind war zu dem Zeitpunkt 6 Monate alt, und mit der besten Freundin der Tochter hat er sich vertschüsst. Auch eine schwere Erfahrung für unsere Tochter. Aber ich sage manchmal so, Gott nimmt uns manchmal das Gute, dass er uns das Bessere geben kann. Und die Tochter hat nach 3 Jahren zerbrochenen Herzens, wirklich, sie war am Boden zerstört. Sie ist wieder, wir haben sie zu Hause wieder aufgenommen, sie hat bei uns dann 3 Jahre gewohnt. Gott hat ihr einen neuen lieben Partner geschenkt, einen viel besseren als den ersten. Und dieser Partner hat aber auch eine schwere Erfahrung gemacht. Der hat auch 2 Kinder. Jetzt sind wir Großeltern von 5 Enkelkindern. Und die Enkelkinder sind jetzt 13, ein Mädchen und dann 4 Buben. 12, 11, 10, 9. Da geht's rund. Aber so wirkt Gott. Und wenn ich es euch sagen darf, Gott nimmt uns manchmal das Gute, dass er uns das Bessere geben kann. Und der neue Partner ist wirklich ein wunderbarer Partner für unsere Tochter und für die 5 Kinder, die sie nun miteinander haben, weil die 2 Söhne vom Partner, die haben immer beim Papa gelebt, nie bei der Mama. Also die Kinder waren immer beim Papa. Ich kam dann nach Gröbming als Pfarrer, nach mehreren Stationen in Oberösterreich, in Linz und Gallneukirchen und Vöcklabruck sind wir gewesen. Und dann nach 2 Jahren Dienst in Gröbming bin ich sehr, sehr, sehr schwer erkrankt an meinen Stimmbändern. Ich hatte ein halbes Jahr keine Stimme. Ich habe ein halbes Jahr lang mit meiner Ehefrau und meinen Kindern nur solche Zettel hingeschrieben, weil ich nicht sprechen konnte. Ich hatte solche Schmerzen an den Stimmbändern, ich konnte einfach nicht mehr reden. Und es war wirklich die existenzielle Frage: Kann ich überhaupt als Pfarrer in einem Sprechberuf weiter tätig sein, wenn man keine Stimme hat? Und ich habe dann manchmal so gesagt: Ein Pfarrer ohne Stimme ist wie ein Bauer ohne Hände. Du kannst nichts tun, du kannst nicht arbeiten. Es geht nicht. In dieser Zeit hat meine Frau die Dienste von mir übernommen. Sie ist ja auch Pfarrerin. Und wir haben damals nicht gewusst, ob ich wieder gesund werden kann. Der Stimmarzt, der HNO-Arzt hat gesagt, man weiß nicht, wie das sich entwickelt. Ja. Wir haben gesagt, dann werde ich halt der Hausmann sein. Ich werde auf die Kinder aufpassen und meine Frau wird eben unsere Existenz verdienen. Und in der Zeit habe ich ganz liebe Glaubensgeschwister gehabt. Und zwar Glaubensgeschwister, die an göttliche Heilung geglaubt haben. Und ich bin zu diesen Veranstaltungen gefahren und es waren da geisterfüllte Menschen, die eben erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft Gottes. Die haben für mich gebetet, haben mir die Hände aufgelegt. Und es ist besser geworden. Es war aber keine Spontanheilung von heute auf morgen, sondern es war ein Prozess über 2 Jahre. Und jede Woche haben die Glaubensgeschwister mir die Hände aufgelegt, haben für mich gebetet, haben mit mir geglaubt, dass Gottes heilende Kraft weiterwirken wird. Und Gottes heilende Kraft hat gewirkt. Und nach circa 2 Jahren habe ich wieder etwa 80% meiner Stimmkraft bekommen. Nicht 100%, aber 80%. 10 Jahre später bin ich an der gleichen Erkrankung erkrankt. Noch einmal keine Stimme. Und ich war beim HNO-Arzt. Es gibt in Österreich so 3, 4 Spezialisten für Stimme. Und ich war bei einem dieser Spezialisten in Salzburg. Er ist der Stimmarzt für die Sängerinnen und Sänger der Salzburger Festspiele, also wirklich ein Kapazunder. Und ich war bei ihm und er hat mir gesagt: Herr Pfarrer, jetzt haben Sie so lange mit dieser schweren Stimmerkrankung leben können, aber jetzt werde ich mich auf die Pensionierung einstellen müssen. Die Stimme wird nicht mehr gesund werden. Und es war wirklich so, das war einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember war ich ohne Stimme und die Stimme war wieder komplett weg. Also ich hatte absolut keine Stimme. Es war einfach keine Stimme, weil die Stimmbänder nicht sich geschlossen haben und es kam kein Ton nach heraus. Und ich war eben im Krankenstand, weil konnte ja nicht sprechen. Und da war von unserer Pfarrergewerkschaft, das haben wir auch, ein Kollege in Gröbming zufällig an einem Wochenende. Ich hatte noch immer keine Stimme, Februar. Und er sagte, Manfred, schick mir doch bitte einfach jetzt einmal deine Unterlagen und wir werden dir deine Pension berechnen, weil der Stimmarzt ja auch gesagt hat, das wird nicht mehr heilen. Und ich habe, das war ein Samstag, und am Dienstag drauf habe ich ihm eine E-Mail geschickt. Ich habe ihm geschrieben, lieber Herwig, Pension ist für mich keine Option, ich werde dir keine Unterlagen schicken, ich vertraue ausschließlich auf die Zusagen aus dem Wort Gottes und ich stelle mich auf die Verheißungen, was das Wort Gottes zur Heilung sagt. Und ich möchte einfach von Gott Heilung weiter erbitten und möchte von Gott die Heilung erwarten, entsprechend nach seinen Verheißungen. Ich habe euch vorher gesagt, wenn ich eine Verheißung sehe, dann stelle ich mich drauf aus dem Wort Gottes. Am 1. Mai habe ich meinen Dienst wieder aufgenommen. Es ist jetzt weit mehr als 10 Jahre her, wo dieses letzte war. Und in diesen 10 Jahren, in den letzten 10 Jahren, habe ich nur 2 Tage Krankenstand gehabt. Da hatte ich hohes Fieber, weil ich Corona hatte. Vor 3 Jahren war das. Aber ich habe in den letzten 10 Jahren keinen einzigen Tag war ich jemals krank. Kein Husten, kein Fieber, kein Schnupfen, kein Bauchweh, kein gar nichts. Und ich kann Gott nur danken für dieses Geschenk, dass er mich wieder heilend berührt hat. Und es haben wieder viele Glaubensgeschwister für mich gebetet mit Handauflegung. Und aus dieser Erfahrung heraus, dass Gott auch heute noch helfend und heilend eingreift in unser Leben, haben wir in der Gemeindearbeit bei uns begonnen, in der Pfarrgemeinde einmal im Monat einen Abend anzubieten, wo wir Menschen gesegnet haben, für sie mit Handauflegung gebetet haben und sie gesegnet haben. Und wenn sie es wollten, um Heilung gebetet. Und es ist passiert. Und ihr müsst euch vorstellen, an diesem allerersten Abend, den wir da angeboten haben, da kommt eine Frau aus unserer Pfarrgemeinde nach vorne. Gepredigt habe ich über das Thema Markus 5, die blutflüssige Frau. Da ist eine Frau, die ist 12 Jahre krank und hat so starke Blutungen und niemand konnte ihr helfen. Und im Glauben kommt sie zu Jesus und berührt den Zipfel, den Saum seines Gewandes. Und es geht eine Kraft von Jesus aus und sie wird geheilt. Und das war das Thema an dem Abend. Und dann am Schluss habe ich aufgerufen, wer gesegnet werden möchte, wer ein Gebet um Heilung braucht, soll nach vorne kommen. Und es kam eine Frau nach vorne, die genau dieses Problem hatte, die etwa 5 Jahre so starke Blutungen hatte, die von einem Arzt zum anderen gegangen ist, die in Salzburg eine Unterleibsoperation hatte und nichts hat ihr geholfen. Sie hatte jeden Tag Blutungen und die kommt nach vorne, wir segnen sie, wir haben das immer zu zweit gemacht oder in der Regel segnen wir zu zweit. Und 2 Tage später ruft sie mich an, sie kennt mich gut, sie wohnt gleich im Nachbarort, 4 Kilometer von Gröbming entfernt, und sie ruft mich an und sagt, Manfred, ihr habt für mich gebetet, die Blutungen haben am nächsten Tag aufgehört.
Halleluja.
Und das hat uns so ermutigt, dass Gott heute heilend wirkt. Und ich habe es ja dann richtig begriffen, was mein Konfirmandenspruch sagt. Jesus Christus, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und es ist so, Gott hat an fast jedem dieser monatlichen Abende, an diesen monatlichen Segnungsabenden Menschen heilend berührt. Und ich kann mich auch noch sehr erinnern, ich bin 2-3 Mal in Sirning eingeladen gewesen und die Familie Schuller und ihr habt den Lobpreis gemacht. Und an dem ersten Tag, wo wir in Sirning waren, habe ich am nächsten Tag oder ein paar Tage später von einer Frau eine Rückmeldung bekommen. Da war eine Frau in Sirning. Sie hatte solche Schmerzen in ihrem Körper, dass sie vom Erdgeschoss nicht mehr in den ersten Stock des Hauses gehen konnte. Und wir haben für diese Frau damals in Sirning gebetet und sie hat mir dann folgende E-Mail geschickt. Lieber Herr Pfarrer, Sie waren da bei uns da in Sirning, haben für mich gebetet. Ich habe solche Schmerzen gehabt, ich konnte nicht mehr in den ersten Stock gehen, aber ich möchte Gott danken. Seine heilende Kraft hat mich berührt. Von dem Moment an hatte ich keine Schmerzen mehr. Ich habe Spritzentherapie, ich habe Physiotherapie, ich habe Schmerztherapie gemacht. Nichts hat geholfen und Gottes Kraft hat mich berührt. Und mich bewegen aber solche Dinge. Ich habe ihr dann 2 Jahre später wieder ein E-Mail geschickt und habe sie gefragt, liebe Frau, wie geht's Ihnen? Dann sagt sie, ich kann Gott nur danken, ich bin noch immer voll gesund.
Halleluja.
Und so war das eigentlich fast immer, fast an überall, wo ich predigen durfte und wo ich Gottes heilende Kraft bezeugen durfte, hat Gott Zeichen, Heilungen und Wunder geschehen lassen im Namen seines Sohnes Jesus. Und ich möchte euch gerne sagen, diese heilende Kraft, die geht von Jesus aus, auch heute. Und wir dürfen eine Erwartung haben, dass Gott auch heute Zeichen, Heilungen und Wunder wirkt, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir ihn bitten. Und das begeistert mich so. Ich habe so viele Menschen gesund werden sehen durch Gottes Kraft und ich kann eben Gott wiederum nur danken, danken, danken. Und dann bete ich immer wieder neu, danke Herr und bitte mehr. Ja, bitte mehr. Heilungen, mehr, dass mehr Menschen gesund werden, weil ich möchte, eines möchte ich euch schon auch wahrhaftig sagen. Es wurden nicht alle Menschen geheilt, für die ich gebetet habe oder für die wir gebetet haben. Ich weiß es nicht, warum Gott manche Menschen berührt, ich meine, es gibt schon Voraussetzungen, die helfen, dass Gott mehr wirken kann. Ich sage euch gleich ein Beispiel dazu. Aber ich sage immer, wenn ich für 20 Menschen bete und 3 Menschen bekommen spontane Heilung und 2 Menschen bekommen Besserung, dann ist ja schon Wunderbares geschehen. Dann können wir Gott nur danken. Und das andere lege ich auch in die Hände Gottes, weil ich bin ja kein Heiler. Ich bin ja nur ein Werkzeug Gottes. Und ich glaube und vertraue dem Wort Gottes. Und manchmal wurde ich auch von Menschen kritisiert, sowas tust du oder sowas glaubst du. Dann sage ich, du, wenn ich für 20 Menschen bete und 5 bekommen Besserung und Heilung, wenn ich nicht gebetet hätte, wäre gar nichts passiert. Aber 15 haben noch keine Heilung bekommen. Noch nicht. Und deswegen möchte ich euch sagen, erwartet etwas von Gott. Erwartet etwas von Gott. Habt Vertrauen, glaubt, streckt euch aus danach. Und eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig, die mir auch im persönlichen Leben ganz wichtig ist. Ein reines Herz, das beschenkt Gott gerne, wenn wir eben unsere Fehler, unsere Schuld, unsere Sünden Gott bekennen. Ein reines Herz beschenkt Gott gerne. Und in der Kirchengeschichte, da gibt's ein ganz interessantes Beispiel. Ihr werdet das vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben oder so genau kennen. In Württemberg hat es einen evangelischen Pfarrer Christoph Blumhardt gegeben. Und da ist Folgendes passiert, da ist durch eine wirklich große Glaubenserfahrung vom Pfarrer Blumhardt und Mitarbeitern eine Frau geheilt worden. Und nachdem diese Frau geheilt wurde, ging im Dorf so das schöne Wort, Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger über alles, über Dämonen, über alles, was man sich nur vorstellen kann. Und es hat begonnen, dass die Menschen zum Pfarrer zur Beichte gekommen sind und haben ihm ihre Fehler und Schuld bekannt. Das machen wir auch bei unseren Tagungen, Seelsorgetagungen. Das ist auch ganz wichtig, dass Menschen einfach ihre Schuld bekennen und ein reines Herz bekommen. Und das Interessante da bei dem Pfarrer Blumhardt in Möttlingen in Baden-Württemberg war dieses, die Menschen, die ihre Schuld bekannt haben, die zu ihm gekommen sind, die haben gar nicht um Heilung gebetet, die sind einfach gesund geworden von schwersten Erkrankungen. Warum? Weil sie ein reines Herz hatten und weil die Herrlichkeit Gottes präsent war. Und das dürfen wir auch erwarten und erleben. Die Voraussetzung oder wichtig ist auf jeden Fall einmal ein reines Herz. Und dann kann Unglaubliches geschehen. Wie gesagt, die haben gar nicht bewusst um Heilung gebetet. Und dieser Pfarrer Christoph Blumhardt, dieser evangelische Pfarrer, dem wurde dann verboten, als Pfarrer für die Leute zu beten. Damals, die Kirchenleitung wollte das nicht. Und auf das hin hat er seinen Pfarrerdienst zurückgelegt und hat ein Sanatorium gegründet, das heißt Bad Boll, das war eine Kuranstalt. Und da sind Menschen aus Deutschland und aus ganz Europa gekommen und die haben Heilung, göttliche Heilung bekommen, weil einfach Gottes heilende Kraft gewirkt hat. Und ihr Lieben, warum haben sie etwas empfangen? Sie haben empfangen, weil sie Glauben hatten, weil sie Vertrauen hatten, weil sie ein reines Herz hatten und weil sie sich auf das Wort Gottes gestellt haben und sich nach Heilung ausgestreckt haben. Und das dürfen wir heute auch tun. Deswegen, ich möchte euch heute Abend sagen, auch habt eine Erwartung und wer zum Beispiel heute Abend gesegnet werden möchte, wir können gerne für euch beten. Und da haben wir Möglichkeiten.
Du hast das Übergabegebet auch mit.
Und was eben ganz, ganz wichtig ist, dass wir immer wieder ganz neu unser Leben Gott anvertrauen, dass wir unser Leben Jesus geben und Das möchte ich auch jetzt tun und jeder von uns, ich vertraue mein Leben jeden Tag Jesus ganz neu an. Das mache ich immer für mich persönlich ganz in der Früh. Und wer es noch nie gemacht hat, kann es heute das erste Mal tun. Und ihr, die ihr schon lange im Glauben lebt, könnt euch auch noch einmal wieder ganz neu euer Herz Jesus geben. So möchte ich gerne mit uns und für uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir so danken, dass du so ein wunderbarer, liebevoller Gott bist. Du kommst zu uns, um uns zu helfen. Du kommst zu uns, um uns zu erretten von Schuld und Tod. Du kommst, um uns zu heilen und zu trösten. Du kommst, um unsere zerbrochenen und verwundeten Herzen zu heilen. Aber das Wichtigste für unser Leben ist die Verbindung mit dir, Herr Jesus. Und so möchten wir dir heute wieder ganz neu unser Leben hingeben und unser Leben anvertrauen. Komm jetzt in unsere Herzen und berühre uns. Und Herr Jesus, schenk uns das, was wir am meisten brauchen, dass wir mit dir verbunden leben, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen.